Ja, vielen Dank. Ich spare mir auch die große Vorrede und sage einfach nur herzlichen Dank für die Einladung und für das Interesse. Vielleicht eine Vorbemerkung, die ausgelöst ist durch die Diskussion heute Vormittag. Natürlich spreche auch ich hier als Jurist, wohl wissend, dass das Thema kein und schon gar kein ausschließlich juristisches Thema ist, sondern noch viele andere Aspekte eine Rolle spielen. Aber es geht um Rechtspolitik und damit um rechtliche Regelungen. Und deswegen muss man zwar auf der einen Seite wissen, was die Aufgabe des Rechts in diesem Bereich ist, aber auf der anderen Seite auch sich dessen bewusst sein, was das Recht in diesem Zusammenhang nicht tun kann. Und da gestatten Sie mir vielleicht zwei Vorbemerkungen. Das eine ist die Frage, was in diesem Zusammenhang überhaupt Aufgabe des Rechts bzw. des staatlichen Rechts sein kann. Das kam heute Morgen schon raus, ich möchte es noch nachdrücklich unterstreichen. Es geht hier um allgemeine Regelungen, für alle geltende Regelungen, und damit ist klar, dass hier nicht verhandelt wird, die Frage, wie individuelles Leben und Sterben auszusehen hat. Das kann und darf der Staat, jedenfalls unser Staat, nicht vorschreiben. Das wäre von der Verfassung her nicht möglich und ich meine auch aus guten Gründen nicht möglich. Wenn wir über allgemeine Regelungen, also rechtliche Regelungen sprechen, können die deswegen in dem Zusammenhang der Sterbehilfe nur ganz spezifische und beschränkte Aufgaben erfüllen, nämlich eine gewisse Rahmenordnung, auch dieser Begriff ist heute Morgen schon gefallen, eine gewisse Rahmenordnung für diese ganzen Fragen schaffen, für das Zusammenwirken von Arzt, Patient, Angehörigen, Pflegekräften. Und diese Regeln und Verfahrensregeln sind notwendigerweise formal, beschränken sich auf Kompetenzen, Zuständigkeiten, Verfahren und eben nicht auf die Frage, wie inhaltlich gutes Sterben, menschenwürdiges Sterben aussehen kann. Eine zweite Vorbemerkung möchte ich als Zivilrechtler, der ja nun den zivilrechtlichen Teil verantwortet, zur Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung im Bereich des Strafrechts sagen. Ich kann das, was Herr Ferrell heute Morgen gesagt hat, nur unterstreichen. Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung besteht vor allem durch die letzten beiden Entscheidungen des 12. Zivilsenats, der zuerst gesagt hat, das Strafrecht verbiete bestimmte Situationen des Behandlungsabbruchs, nämlich außerhalb der Sterbephase 2003, und dann 2005, da etwas zurückgerudert ist und nicht mehr sagt, das Strafrecht verbiete es, aber es sei unklar, ob das Strafrecht so etwas verbiete. Und mit dieser Aussage, einer höchstrichterlichen Aussage, ist natürlich in die Praxis hinein eine Unsicherheit getragen worden, beziehungsweise die bestehende Unsicherheit vergrößert worden, sodass heute unter Berufung auf diese Entscheidungen alles Mögliche gemacht wird. Und das ist der Grund, warum es aus meiner Sicht zumindest in diesem Bereich einer Klarstellung durch eine gesetzliche Regelung bedarf, damit diese Frage, was ist eigentlich allgemein erlaubt oder nicht, strafrechtlich erlaubt und verboten, dass die nicht länger im Zweifel ist. Denn bis hier eine weitere höchstrichterliche Klärung erfolgt, dürfte man zu lange warten müssen. Und das, denke ich, ist Grund genug, warum der Gesetzgeber tätig werden sollte. So, nun, was werde ich behandeln? Ich möchte zunächst Sie einführen, noch einmal als Vorbereitung auf die Möglichkeiten der individuellen, der zivilrechtlichen Vorsorge, auf die Grundfragen, die hier eine Rolle spielen, nämlich einige Worte zur rechtlichen Struktur der ärztlichen Behandlung im Allgemeinen sagen und insbesondere zur Bedeutung der ärztlichen Indikation und der Patientenautonomie und ihrem Zusammenspiel. Dann die gesetzliche, sagen der gesetzliche Normalfall für den Fall, dass man keine Vorsorge getroffen hat, erklären, nämlich die Rolle des Betreuers und des Vormundschaftsgerichts, wenn der betreffende Patient keine besonderen Regelungen getroffen hat. Und dann auf dem aufbauend in einem dritten Schritt die Möglichkeiten der privaten Vorsorge durch Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung behandeln. Das soll dann die Basis bilden zur Diskussion für die in verschiedenen Papieren, die meisten davon sind heute Morgen schon vorgestellt worden, die Diskussion verschiedener Vorschläge, wie dieser Komplex der privaten Vorsorge vielleicht gesondert oder im Zusammenhang mit einer strafrechtlichen Regelung angegangen werden kann. Zunächst also kurz der Hinweis darauf, warum wir uns heute damit beschäftigen, mit dieser Fragestellung. Das ist der Umstand, dass der medizinische Fortschritt die Möglichkeiten ja ständig erweitert und auch schon seit geraumer Zeit erweitert hat, über die Verfügbarkeit medizinischer Möglichkeiten am Lebensende der Lebenserhaltung und Verlängerung, erwächst zugleich die Notwendigkeit, darüber zu entscheiden, ob, wie und wie lange sie im Einzelfall des konkreten Patienten auch eingesetzt werden sollen. Das ist nicht selbstverständlich sozusagen, das ist nicht schon von vornherein klar, sondern muss individuell entschieden werden. Und damit entsteht für das Recht die Notwendigkeit, folgende drei Fragen zu beantworten, nämlich die Frage, wer trifft diese Entscheidung über die Behandlung? Nach welchem inhaltlichen Maßstab wird diese Behandlungsentscheidung getroffen? Und gegebenenfalls, wie wird diese Entscheidung umgesetzt, verwirklicht oder durchgesetzt? Alle drei Fragen werden uns im Folgenden beschäftigen. Dabei ist wichtig, dass man sich zunächst einmal klar macht, in welchem Verhältnis das, diese Behandlungsentscheidung eigentlich sich vollzieht. Und hier ist ganz klar, dass die Rede vom Arzt-Patienten-Verhältnis legt das schon nahe. Das ist nicht nur tatsächlich so, sondern auch rechtlich so, dass sich das der gesamte Behandlungsprozess in einem Dialog zwischen Arzt und Patient vollzieht und vollziehen muss, und zwar nicht nur bei der punktuell sozusagen letzten Entscheidung über eine bestimmte lebensverlängernde Maßnahme, sondern im gesamten Behandlungsprozess, beginnend mit der Untersuchung über die Stellung der Diagnose, die Erarbeitung der Indikation der verschiedenen Maßnahmen und dann die Umsetzung in der konkreten Behandlungsentscheidung. Dieses wird in der rechtlichen Diskussion zum Teil etwas verengt, weil man nur auf die einzelne ärztliche Maßnahme blickt und dann fragt, ist die indiziert, hat der Patient nach entsprechender Aufklärung zugestimmt. Wichtig ist, dass diese im Grunde zutreffende Einsicht sich nicht nur auf eine einzelne Maßnahme bezieht, sondern gleichzeitig die Struktur des gesamten Arzt-Patienten-Verhältnisses prägt. Also dieses dialogische Prinzip liegt rechtlich dem gesamten Arzt-Patienten-Verhältnis zugrunde. Das schließt natürlich nicht aus, Dialog heißt nicht, dass sozusagen die Verantwortungsbereiche nicht klar abgrenzbar sind oder gar nicht abgegrenzt werden müssen, ganz im Gegenteil, sondern der Arzt als der Experte für die gesundheitlichen Fragen ist für die fachgerechte Untersuchung, Diagnose, Indikationsstellung und die Aufklärung des Patienten verantwortlich, haftet auch für Fehler in diesem Bereich. Und der Patient hat das Recht, Stichwort Patientenautonomie, zu jedem dieser einzelnen ihm angesonnenen Behandlungsschritte seine Zustimmung oder auch seine Ablehnung zu erklären. Er kann, das weiß jeder von uns, an jeder Stelle des Behandlungsprozesses diesen Behandlungsprozess auch beenden. Das fasst man zusammen in diesem Satz, den wir heute Morgen auch schon gehört haben, dass die ärztliche Behandlung zulässig ist, wenn sie indiziert ist, ärztlich indiziert ist, das heißt im konkreten Fall für den Patienten angemessen ist und der Patient nach gehöriger Aufklärung dieser Behandlung zustimmt. Für die Indikation als dem einen Pfeiler der ärztlichen Behandlung, auf der ihre Legitimation ruht, bedeutet das, dass sie in den Verantwortungsbereich des Arztes fällt. Ich darf an den Diskussionsbeitrag von Herrn Strätling heute Morgen erinnern. Und dass sich daraus nicht etwa eine allgemeine Aussage des Fachbereiches der jeweiligen medizinischen Richtung alleine erschöpft, sondern dass es eine ärztliche Beurteilung bezogen auf den individuellen Fall dieses konkreten Patienten beinhaltet. Das heißt also, der Arzt, der behandelt, muss diese Indikation im konkreten Fall, und das heißt dialogisches Prinzip, im Zusammenwirken mit dem Patienten erarbeiten. Herr Ferrel hat heute Morgen zu Recht darauf hingewiesen, dass gerade in diesem Bereich eine ganze Menge unklar ist. Und zwar sowohl rechtlich wie aus ärztlicher, medizinischer Sicht, sodass hier noch einiges zu leisten ist, was nicht der Gesetzgeber, sondern insbesondere die Ärzteschaft, aber auch das Recht, die Rechtswissenschaft und die Gerichte erst erarbeiten müssen. Hier kann keine Decision des Gesetzgebers helfen, weil es eine Anwendung von solchen Grundsätzen auf den individuellen Fall ist. Die Patientenautonomie als der zweite zentrale Pfeiler der Behandlungsentscheidung bedeutet, dass der Patient ein Abwehrrecht hat. Daraus folgt kein Anspruch auf irgendeine bestimmte Behandlung. Also die Frage, die natürlich in diesem Zusammenhang häufig diskutiert wird, insbesondere mit Blick auf die Palliativmedizin auch zurechtgestellt wird, inwieweit eine palliativmedizinische Versorgung beispielsweise vom Gesundheitswesen garantiert ist, ist zwar eine ganz zentrale Rahmenbedingung, aber ist kein Gegenstand der Patientenautonomie. Die Patientenautonomie hat ihre Bedeutung, und da kann sie nicht unterschätzt werden, darin, die individuellen Wünsche und Werte des konkreten Patienten, um den es geht, zur Geltung zu bringen. Und deswegen ist auch nicht zu Unrecht heute Morgen schon darauf hingewiesen, dass sich hierin die Menschenwürde dieses Patienten ausdrückt. Das Problem ist natürlich, und darauf konzentriert sich dann auch die rechtspolitische Diskussion, die Situation, wenn dieses Zusammenwirken von Arzt und Patient im konkreten Fall nicht in dieser Form, wie ich es eben im Schnelldurchgang skizziert habe, funktioniert, sondern der Patient nicht mehr in der Lage ist, seine Zustimmung zu erklären, also einwilligungsunfähig ist. Dann ist nämlich die Entscheidung des Patienten nicht mehr sozusagen individuell von ihm selbst möglich, sondern es tritt an seine Stelle ein Stellvertreter, entweder ein Bevollmächtigter oder ein Betreuer, und erst an dritter Stelle entscheidet über die Behandlung, insbesondere in Notfallsituationen, der Arzt, gegebenenfalls zusammen, soweit die Zeit es erlaubt, mit Angehörigen, und das Instrument, auf dem das Ganze dann beruht, ist die mutmaßliche Einwilligung. Ich möchte mich jetzt im nächsten Schritt insbesondere mit dem Stellvertreter beschäftigen, und das heißt, sofern der Patient nichts erklärt hat, keine Vorsorge getroffen hat, mit dem Betreuer. Der Betreuer, vom Vormundschaftsgericht gestellt, ist gesetzlicher Vertreter und nimmt deswegen die Rechte des Patienten im gesamten Behandlungsprozess von Anfang an wahr. Das heißt, er ist auch am gesamten Behandlungsprozess zu beteiligen, und das ist eine in gewissem Sinne kontrafaktische Aussage, denn in der Realität sieht es häufig so aus, dass ein Betreuer, auch wenn er bestellt und an sich in der Klinik oder dem Pflegeheim, das dann die Einweisung in die Klinik veranlasst, bekannt ist, bekommt einen Anruf und sagt, wir wollen jetzt eigentlich in der nächsten Stunde operieren, können Sie entweder kurz vorbeikommen und die Einwilligung erklären oder unterschreiben Sie doch bitte das Aufklärungsformular, das wir Ihnen jetzt gerne zufaxen würden. Das ist nicht die Wahrung der Interessen des Patienten oder sagen wir mal nur die rudimentäre Form. Das müsste in der Praxis anders laufen. Das hängt aber nicht an der rechtlichen Lage, die ist klar, sondern das hängt an der praktischen Umsetzung und der Information und dem Informationsstand in den Pflegeeinrichtungen und den Kliniken. Der Betreuer hat zwei wesentliche Funktionen. Es ist ja nicht so, dass Patienten entweder sich voll eigenverantwortlich äußern oder überhaupt nichts mehr sagen können, sondern die Realität ist vielfach der Zwischenraum, in dem die Entscheidungsfähigkeit durch den Zustand, durch die Krankheit, durch die Altersdemenz zwar eingeschränkt ist, aber die Äußerung durchaus noch möglich ist, die Kommunikation mit dem Betreffenden in einem gewissen Umfang mehr oder weniger möglich ist. Und in allen diesen Fällen geht es nicht einfach nur um Ja oder Nein, entweder entscheidet der Patient oder sein Vertreter, sondern eine ganz wichtige Funktion des Vertreters, die meist etwas wenig beleuchtet wird und wenig gesehen wird, ist die Unterstützung und Beratung des Patienten bei dessen eigener Entscheidung. Also, wenn man so will, die Begleitung des Patienten bei dessen Entscheidung und natürlich gleichzeitig der Schutz des Patienten davor, vor dem beratenden, behandelnden Klinikpersonal beispielsweise etwas aus der fachlichen Perspektive überrollt zu werden. Das natürlich gerade bei kranken, alten Menschen eine große Rolle spielt. Erst wenn und soweit der Patient zu einer eigenen Entscheidung nicht mehr in der Lage ist, tritt der Betreuer als dessen Stellvertreter an die Stelle des Patienten auch bei der Entscheidung, nämlich falls der Patient einwilligungsunfähig ist, also nicht mehr zu einer eigenen, eigenverantwortlichen Entscheidung in der Lage ist. Dann stellt sich die Frage, woran ist der Betreuer denn bei dieser stellvertretenden Entscheidung oder bei der Unterstützungsfunktion gebunden? Woran muss er sich ausrichten? Und hier gibt es eine gesetzliche Regelung, daran muss immer wieder mal erinnert werden, und die lautet zunächst am aktuellen Wunsch des Betreuten. Also deswegen bei der Unterstützung, da kann sich noch jemand äußern, hier ist der aktuelle Wunsch des Betreuten der Maßstab, an dem sich das ganze Handeln des Vertreters, des Betreuers auszurichten hat. Und dieser Wunsch ist extra vom Gesetz auch als Wunsch formuliert, ist völlig unabhängig von der Frage, ob der Betreffende noch einwilligungs- oder geschäftsfähig ist. Es ist jede Äußerung des Patienten im Grunde ernst zu nehmen. Zu den Grenzen komme ich noch. Falls der Betreffende nicht in der Lage ist, aktuell einen Wunsch zu äußern, kommt es, auch gesetzlich geregelt, zweiter Satz desselben Absatzes, auf seinen früher erklärten Wunsch an. Das kann schriftlich niedergelegt in einer Betreuungsverfügung geschehen sein. Hier ist auch eine gesetzliche Anerkennung der Patientenverfügung versteckt, könnte man sagen, denn das ist nichts anderes als ein früherer Wunsch über seine künftige Behandlung. Dieser ist genauso maßgeblich, wenn man keinen aktuellen hat, sofern, so heißt es das Gesetz, und das ist auch völlig sachlich einleuchtend, nicht es Anhaltspunkte gibt, dass er seinen Willen inzwischen geändert hat. Beide Wünsche sind bindend, so heißt das Gesetz, sofern es nicht dem Wohl des Patienten widerspricht. Und hier ist nun die Achillesferse dieser schönen, an sich sehr einleuchtenden Vorschrift. Die Frage nämlich, was hier das Wohl oder die sogenannte Wohlgrenze, weil es ja die Grenze des Wunsches ausdrückt, die Wohlgrenze bedeutet, ist seit Beginn des Betreuungsrechts, das jetzt immerhin schon sein 15-jähriges Bestehen gefeiert hat, umstritten und von einer Klärung noch weit entfernt. Hier hat sich sozusagen auch noch keine einigermaßen gesicherte Auffassung herausgebildet, sodass man sagen muss, das ist ein Kernelement einer notwendigen Klarstellung. Ob die der Gesetzgeber leisten kann, wäre noch zu fragen. Da habe ich persönlich eine gewisse Skepsis. Wenn ich also jetzt im Folgenden dazu etwas sage, dann ist das, gestehe ich offen ein, meine persönliche, an mehreren Stellen auch dokumentierte wissenschaftliche Auffassung, die sich auch in vielen Entscheidungen ausdrücklich oder jedenfalls implizit wiederfindet, aber die man nicht einfach als die sozusagen gängende, herrschende Meinung oder Praxis darstellen kann. Meiner Auffassung nach ist die Grenze des Wohls hier wie folgt zu verstehen, dass es dort die Wunschbefolgungspflicht endet, wo dieser Wunsch des Patienten krankheitsbedingt ist, das heißt gerade auf der Krankheit oder dem Zustand zurückzuführen ist, wegen dessen die Betreuung ja eingerichtet, der Betreuer bestellt worden ist. Es ist ganz klar, die Bestellung eines gesetzlichen Vertreters ist immer ein Eingriff in die Rechtsstellung des Betroffenen. Er bekommt einen Vertreter, den er nicht ohne weiteres wieder los wird, der unabhängig von ihm ein Stück weit agieren kann. Und 1903 A1 Absatz 3 ist eine innere Bindung des Betreuers auf die Wünsche des Betreffenden und diese sind, das ist meines Erachtens die klar erkennbare Intention des Gesetzes, bindend, aber sozusagen, wenn man jetzt systemimmanent fragt, wo liegt die Grenze, kann die nur bei den Gründen liegen, die überhaupt die Betreuung rechtfertigen und das ist die Unfähigkeit in bestimmten Fällen selbstbestimmt zu entscheiden. Wenn diese krankheitsbedingte, sage ich jetzt in Abkürzung, krankheitsbedingte Unfähigkeit zur eigenverantwortlichen Entscheidung sich hierin ausdrückt, in diesem Wunsch, dann ist die Grenze erreicht. Diese sehr weitgehende Bindung, die ich hier vertrete, ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung, leider nicht die vorherrschende. Wenn es keinen erklärten Wunsch des Patienten gibt, dann, so verweist das Gesetz auf den Absatz 2 dieser Vorschrift, geht es um das subjektiv zu bestimmende Wohl des Patienten. Das Subjektive, das heißt aus der Sicht des Patienten zu bestimmende Wohl, ist nichts anderes als dessen mutmaßlicher Wille. Das hat nichts mit dem nachweisbaren Willen zu tun, sondern ist die Antwort auf die Frage, wie hätte sich der Patient nach allem, was man von ihm weiß, selbst entschieden. Es ist also, wenn Sie so wollen, eine Leitfrage für jemand anderen, der anstelle des Patienten entscheiden muss und verpflichtet ihn, nicht die eigenen Vorlieben, Abneigungen, Wertvorstellungen zur Geltung zu bringen, sondern aus Sicht des Patienten, dessen Vorstellungen, Wertvorstellungen, Einstellungen und so weiter zur Geltung zu bringen. Beispiel, heute Morgen wurde schon der Zeuge Jehovas erwähnt, wenn ich beispielsweise Betreuer eines Zeugen Jehovas wäre, dann müsste ich aus dessen Perspektive, vor dessen Glaubenshintergrund entscheiden und nicht aus meinem eigenen. Und das hat bei dem Fall der Bluttransfusion eine ganz klare Folge. Nun zum Vormundschaftsgericht. Dessen Aufgaben sind ganz allgemein, natürlich die Bestellung, Abberufung und die Kontrolle des Betreuers, insbesondere aber die präventive Kontrolle des Betreuers durch die Genehmigungspflichten. Und die zentrale Frage ist, ob es für die Behandlungsbegrenzung, für die sogenannte passive Sterbehilfe einer solchen Genehmigung bedarf und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Hier, und so kritisch ich diesen beiden Entscheidungen in den strafrechtlichen Aussagen begegne, hier liegt eine ganz wichtige Klärung, die diese zwei Entscheidungen des 12. Zivilsenats gebracht haben, ist für die heutige Rechtslage Folgendes festzuhalten. Eine Genehmigung ist, so der BGH in beiden Entscheidungen, erforderlich, wenn der Arzt die lebenserhaltende Behandlung anbietet, das heißt, sie für ärztlich indiziert hält und der Betreuer die Behandlung ablehnen will. Anders ausgedrückt, ist eine Genehmigung nur erforderlich, wenn es einen Konflikt zwischen Arzt und Betreuer gibt, und zwar genau genommen einen Konflikt über den maßgeblichen Willen des Patienten. Wenn der Arzt die Behandlung verweigert, weil er sagt, die ist nicht ärztlich indiziert, geht es nicht um einen Konflikt, wo der Arzt die Behandlung anbietet und der Betreuer ablehnt, sondern der Arzt sagt von vornherein, hier sind die Grenzen des ärztlichen Könnens erreicht. Der Arzt muss also aus seiner Sicht diese Behandlung für erforderlich geboten halten und, soweit er das beurteilen kann, auch den Willen des Patienten mit einbeziehen. Und der Betreuer, dessen Aufgabe die Vertretung des Patienten ist, muss aus seiner Sicht, und dafür ist er in erster Linie berufen, den Willen des Patienten ermitteln. Und wenn er sagt, hier halte ich eine weitere lebenserhaltende Maßnahme für aus Sicht des Patienten für nicht geboten, weil er nämlich dieser nicht zugestimmt hätte, dann haben wir einen Konflikt, der nur durch das Vormundschaftsgericht lösbar ist. In allen anderen Fällen ist eine Genehmigung nicht erforderlich, so insbesondere, wenn sich Arzt und Betreuer einig sind, dass eine solche Behandlung dem Willen des Patienten nicht entspricht. Das ist die Folie, vor der private Vorsorge heute gestaltet werden kann. Zunächst in Form der Betreuungsverfügung. Die Grundlage der Betreuungsverfügung ist das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen. Mit der Bestellung eines Betreuers endet das Selbstbestimmungsrecht nicht, sondern der potenziell Betreute kann vorsorglich sowohl eine Vertrauensperson benennen, die dann sein gesetzlicher Vertreter, sein Betreuer werden soll, als auch einzelne Wünsche für die Tätigkeit des Betreuers und auch für die Tätigkeit des Vormundschaftsgerichts festlegen. Darauf habe ich gerade schon bei der Wunschbefolgungspflicht hingewiesen. Die Betreuungsverfügung ist also ein Mittel zur selbstbestimmten Ausgestaltung der Betreuung und endet nur da, wo der maßgebliche Wunsch des Betreuten von Gesetzes wegen die Beachtung verwehrt wird, also insbesondere bei der Wohlgrenze. Und hier kommen wir wieder an den Punkt, den ich gerade behandelt habe. Ganz vermeiden kann man die Bestellung eines Betreuers mit der Vorsorgevollmacht. Auch die beruht auf dem Selbstbestimmungsrecht und konkret bezogen auf die Behandlung auf der Patientenautonomie. Sie hält zwei Bestandteile. Zum einen muss der Patient eine Vertrauensperson erst einmal beauftragen und das heißt festlegen, wann, in welchen Fällen und unter welchen Bedingungen und nach welchen Maßgaben sie seine Interessen vertreten soll. Zusätzlich enthält eine solche Vorsorgevollmacht, wie man sie verkürzt nennt, die Bestellung dieser Vertrauensperson zum Vertreter, und das ist die eigentliche Vorsorgevollmacht. Die Frage ist nun, ob es eine solche Vollmacht auch für die Behandlung am Lebensende geben kann. Dies war lange Zeit umstritten und wurde erst 1999 ausdrücklich durch diese hier genannte Regelung im Betreuungsrecht gesetzlich anerkannt. Seitdem steht sie nicht mehr in Zweifel. Die Aufgaben des Bevollmächtigten sind genau dieselben wie die des Betreuers, den er ja in dieser Stelle ersetzen soll, nämlich einerseits die Unterstützung des Patienten, soweit der noch zu einer eigenen Entscheidung teilweise in der Lage ist, sich äußern kann, oder, falls der Patient einwilligungsunfähig ist, zu dessen Vertretung. Die immer mögliche Missbrauchsgefahr, gerade bei einem Bevollmächtigten, der ja nun nicht der Kontrolle des Gerichtes unterliegt, versucht das Gesetz in der genannten Vorschrift durch drei Elemente zu steuern. Das eine ist, dass diese Vollmacht schriftlich erteilt werden muss. Zum Zweiten, dass sie ausdrücklich erteilt sein muss. Das gilt nach dem Gesetz für alle ärztlichen Maßnahmen, die mit der Gefahr einer erheblichen Schädigung oder des Todes verbunden sind und gilt natürlich, so muss man sagen, erst recht, wenn auch das Gesetz dieses nicht ausdrücklich regelt, für die Behandlungsbegrenzung, also die sogenannte passive Sterbehilfe. Entsprechend der Regelung beim Betreuer, auch dieses ist noch nicht höchstrichterlich entschieden, aber die sachlichen Gründe, die für den Betreuer gelten, werden auch für den Bevollmächtigten Geltung beanspruchen, wird man auch hier nach dem eben dargestellten Modell des BGH ein Genehmigungserfordernis seitens des Vormundschaftsgerichts bejahen müssen für den Fall des Konfliktes zwischen Arzt und Vertreter, also hier dem Bevollmächtigten. Das heißt, der Arzt hält eine Behandlung für notwendig, der Bevollmächtigte will sie unter Berufung auf den Willen des Patienten ablehnen. Und damit bin ich bei der Frage, woher weiß der Bevollmächtigte, woher weiß der Arzt, was der Wille des Patienten ist? Hier ist natürlich der Raum für die Patientenverfügung. Zum einen, und das ist der unproblematische Fall, sind solche Verfügungen, solche Erklärungen schon lange anerkannt im Vorfeld einer konkreten Behandlung, die meinetwegen mit einer Bewusstlosigkeit verbunden ist und bei der bestimmte Komplikationen vorher geklärt wird. Und dann, und das ist der Gegenstand der Diskussion, als allgemeine Erklärung, die ich heute in guten Tagen für die Zukunft gegenüber einem mir in der Regel noch nicht bekannten behandelnden Arzt erkläre. Und das ist die Patientenverfügung, über die wir heute diskutieren. Diese Patientenverfügung ist aber keine einheitliche Erscheinung und darauf möchte ich nachdrücklich hinweisen. Die Patientenverfügung gibt es nicht. Es gibt zum einen die Patientenverfügung, die eine konkrete Erklärung bezogen auf eine bestimmte Behandlungssituation enthalten, die also sagen, in dieser und jener Situation wünsche ich diese Behandlung, Einwilligung oder ich lehne sie ab. Es gibt aber auch eine ganz erhebliche Zahl von Patientenverfügungen, die enthalten ganz andere Aussagen. Die enthalten nämlich Darlegungen der Wünsche, der Wertvorstellungen des Patienten. Man hat sie auch zum Teil narrative Patientenverfügungen genannt, weil sie nämlich darstellen, was den Patienten sozusagen in seiner Person etwas plastischer macht. Und diese Unterscheidung ist für die nachfolgenden rechtliche Einordnung von zentraler Bedeutung. Handelt es sich nämlich um eine solche konkrete Erklärung der Einwilligung oder Ablehnung in die Behandlung, dann gilt das, was wir vorher bei dem Deutschen Juristentag gesehen haben, diese Äußerungen, nach dem geltenden Recht, davon spreche ich jetzt, ist das eine und muss es sein, eine Erklärung des Patientenwillens bezogen auf die konkrete Situation. Sie muss selbstverständlich interpretiert werden, also was bedeutet sie in dieser konkreten Situation und gilt, bis sie widerrufen wird oder Anhaltspunkte, konkrete Anhaltspunkte für eine Änderung des Willens bestehen. Handelt es sich um Wünsche oder Wertvorstellungen des Patienten, ist es keine konkrete Erklärung bezogen auf eine bestimmte Behandlungssituation, keine Einwilligung oder Ablehnung der Behandlung, sondern handelt es sich um Indizien für den hypothetischen, den mutmaßlichen Willen des Patienten, die erst bezogen auf die in Rede stehende Behandlungssituation konkretisiert und umgesetzt werden muss. Verbindlichkeit beanspruchen sie beide, nur in verschiedener Weise. Allerdings beziehen sich beide nur auf Behandlungssituationen. Sie müssen in jedem Fall entweder interpretiert oder konkretisiert werden und das heißt mit einer Vorsorge durch Patientenverfügung wird man die Bestellung eines Vertreters, das heißt eines gesetzlichen Vertreters, des Betreuers in aller Regel nicht vermeiden können. Wenn man Vorsorge treffen will, dann muss man immer Patientenverfügung mit Vorsorgevollmacht kombinieren. Andernfalls bewegen wir uns immer im Rahmen des Betreuungsrechts. So gesehen gibt es im geltenden Recht eine gewisse Rechtsgrundlage für die Patientenverfügung. Das eine ist nämlich für den Betreuer der bereits genannte § 1901 Absatz 3, die Betreuungsverfügung, die früher erklärten Wünsche für die konkreten Wunsch bezogen auf eine bestimmte Behandlung. Zum anderen, falls es allgemein die Mitteilung von Wünschen, Wertvorstellungen allgemeiner Art ist, die Regelung des mutmaßlichen Willens, des subjektiven Wohls in Absatz 2 dieser Vorschrift. Und für den Bevollmächtigten gibt es eine Regelung im Auftragsrecht, die ihn an Weisungen bindet, beziehungsweise ihm die Orientierung an dem mutmaßlichen Willen des Vollmachtgebers auferlegt. Was es nicht gibt, ist eine gesetzliche Regelung für den Arzt, weil das gesamte Arzt-Patienten-Verhältnis gesetzlich nicht geregelt ist, gibt es natürlich auch keine besondere gesetzliche Regelung, die den Arzt an diese Weisung, an die Patientenverfügung des Patienten bindet. Und hierauf konzentriert sich die rechtspolitische Diskussion. Damit bin ich bei der Rechtspolitik angelangt. Die erste Frage haben wir heute Morgen diskutiert, nämlich die Frage, ob ein Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen nur in der Sterbephase zulässig ist, zulässig sein soll. Die zweite Frage, bezogen jetzt auf die gesetzliche Betreuung, ist: Das Vormundschaftsgericht ist nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur in Konfliktfällen zur Genehmigung berufen. Soll dieses hierauf beschränkt bleiben oder erweitert werden? Vormundschaftsgericht sozusagen neben jedem Krankenbett oder Sterbebett. Bei der Vorsorgevollmacht geht es um die Fragen, ob eine Genehmigung überhaupt erforderlich ist. Schließlich hat der Patient selbst seine Vertrauensperson zum Bevollmächtigten für diese Fragen gemacht. Ist es also gerechtfertigt, hier sozusagen das Vormundschaftsgericht überhaupt einzuschalten? Wenn man das bejaht, in welchen Fällen? In gleichem Umfang wie bei der Betreuung, in vermindertem Umfang. Auch hier lassen sich verschiedene Modelle denken und werden auch verschiedene Modelle diskutiert. Bei der Patientenverfügung geht es nun um ein ganzes Spektrum von Fragen. Das erste ist wieder Aufnahme der allgemeinen Diskussion, nämlich nur in der Sterbephase zulässig. Braucht es eine Schriftform? Der Deutsche Juristentag sagt grundsätzlich ja, aber man kann es auch in anderen Formen beweisen, sodass es an sich genau genommen keine Formvorschrift mehr ist, sondern bestimmte Anforderungen an den Beweis stellt. Und ob diese Regelung als Beweisregelung in sich konsistent ist, erscheint mir etwas fraglich. Dann die Notwendigkeit, die zwingende Notwendigkeit einer ärztlichen Aufklärung, ja oder nein. Und wenn man eine Patientenverfügung beschränkt auf schriftliche beispielsweise, nur nach ärztlicher Aufklärung verfasste schriftliche Erklärungen, dann stellt sich sofort die Frage, wie verhält sich das für in anderer Weise ausgedrückte Wünsche, Anweisungen an den Bevollmächtigten, die, wie ich versucht habe, Ihnen darzulegen, nach den hier genannten Vorschriften für Betreuer bzw. Bevollmächtigte grundsätzlich verbindlich sind. Das sind die Fragen. Insbesondere der letzte Punkt scheint mir in der rechtspolitischen Diskussion noch etwas zu kurz gekommen zu sein. Und damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.